Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerfamilie am Mikrofon, ist Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten. Nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns in 4 Abschnitten unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können, in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, referiert in Anlehnung zum kleinen Katechismus der katholischen Kirche von Pater Martin Ramm, FSSP. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Glaubensfamilie, Kaplan Tobias Hauenstein, ich bin 48 Jahre alt, bin aus Bayern, aus Oberfranken und bin ein Priester des Erzbistums Vaduz-Liechtenstein. Es freut mich sehr, dass ich mich bemühen darf, Ihnen den heiligen Glauben zu erklären. Ich orientiere mich hier an dem kleinen Katechismus des katholischen Glaubens von Pater Martin Ramm, den Sie, wie schon oft erwähnt, gratis auch bestellen können. Eignet sich sehr, sehr gut auch zum Verschenken. Wie will man sich bekehren, sagt die Bibel sinngemäß, wenn man nichts hört, wenn man nichts weiß. Aber wenn man sich eben mit dem konfrontiert, was die Wahrheit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass sich da etwas tut durch den Heiligen Geist, dass man sich bekehren könnte. Bin sicher, dass durch dieses wunderbare Büchlein schon viele sich bekehrt haben. Zigtausende Exemplare wurden bereits gedruckt und verbreitet. www.petrusverlag.de, klein und zusammengeschrieben. petrusverlag.de, können Sie eben das Büchlein auch gratis bestellen. Wir beenden hier die Frage 12, das apostolische Glaubensbekenntnis. Die Struktur ist sehr schön hier, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Heilige Kirche, die Eschatologie auch, Auferstehung des Fleisches, das muss ich noch erklären, so die endzeitlichen Dinge auch. Das sollte man schon einmal sagen, das wissen die meisten nicht, dass eben man in Rom ausdrücklich gesagt hat, bitte betet Auferstehung des Fleisches. Ich habe schon gesagt, es ist immer eine Übersetzung aus dem verbindlichen Originaltext und dieser Originaltext ist eben lateinisch. Und da heißt es im lateinischen Original Carnis Resurrectionem. Das heißt eben übersetzt, wenn Sie im Lateinunterricht wären am Gymnasium und das dann so übersetzen würden, Auferstehung der Toten, dann würde der Lateinlehrer das rot anstreichen. Caro Carnis heißt Fleisch, Chili con Carne, Chili mit Fleisch. Chilibohnen und hier eben Auferstehung des Fleisches. Das hat man in Rom dann noch einmal extra geschrieben. Es gibt eben eine Instruktion, eine Anweisung von der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung 2001. Instruktion Liturgiam Authenticam, bitte betet Auferstehung des Fleisches. Finden Sie auch im Weltkatechismus vom Heiligen Papst Johannes Paul II. Oder auch eben im Kompendium des Katechismus. Ja, warum hat man das geändert? Wir sehen, dass die Kirche in einigen Bereichen schon recht protestantisiert worden ist. Leider nichts gegen die Protestanten, aber katholische Kirche ist halt die Kirche, die Jesus gegründet hat. Jeder kann ja gerne hineinkommen in die Kirche. Jeder ist herzlich eingeladen, den Glauben der Heiligen Kirche anzunehmen. Und vielleicht steckt sogar das dahinter, dass man da, ja, im Protestantismus gibt es dann auch so eine recht skurrile Ganztod-Theorie. Da will man ja eigentlich auch nichts vom Fegefeuer hören, was natürlich für uns sehr, sehr wichtig ist. Die Kirche, die Gläubigen im Himmel, die Gläubigen auf der Erde, die leidende Kirche im Fegefeuer, und dann gibt es eben so Ganztod-Theorien, dass der Mensch dann ausgelöscht wird, wenn er stirbt, und dann beim Weltgericht, dann wird er wieder wie neu geschaffen. Das ist natürlich ein Unsinn. Das widerspricht natürlich auch irgendwo der Unsterblichkeit der Seele. Auferstehung des Fleisches. Ja, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Im Körper ist die Seele, in der Seele ist der Heilige Geist, in der Seele wohnt der lebendige Gott, gleichsam wie in einem Tabernakel. Und ja, ich wage das schon an dieser Stelle zu erwähnen, dass es früher auch nicht erlaubt war, dann die Toten zu verbrennen. Dass, ja, früher war es verboten. Ich will da jetzt nicht größer drauf eingehen, aber Christen haben das früher nicht gemacht, und die Kirche sagt ja auch jetzt, der normale Auferstehungsglaube darf keinen Schaden nehmen. Die Kirche sagt jetzt, sie toleriert auch die Kremation, die Verbrennung. Ich werde mich sicherlich nicht verbrennen lassen. Ich möchte in meinem Leben Jesus so ähnlich werden wie möglich. Und Jesus wurde auch bekanntlich in einem Grab beerdigt. Ja, welcher Pfarrer soll dann eben das überprüfen, ob der Auferstehungsglaube, da macht ja kein Mensch. Also das ist dann auch, wenn man Gesetze hat, die nicht befolgt werden, das ist dann wie in Kroatien, wenn die Gläubigen eben nach, erlauben Sie mir einen schlechten Witz bitte zur Auflockerung, hat mal jemand gesagt, eine Kroatin selber hat mich gefragt, was bedeutet das, wenn in Kroatien ein Schild mit 80 steht? Das bedeutet, dass maximal 80 Leute im Auto sitzen dürfen. Wenn Sie ein Gesetz haben, das eigentlich nie überprüft wird oder dann auch sanktioniert wird, wenn man es nicht befolgt, dann hält sich halt auch keiner dran. In Kroatien gibt es bekannterweise, wir schreiben hier das Jahr 2026 im Mai, keine wirklichen stationären Blitzer, und dann fährt halt auch kein Mensch dann 80, wenn 80 dasteht. Ja, wenn man das einfordert, dann nichts dagegen. Keiner freut sich, wenn er einen Strafzettel bekommt, aber solange man das da mit den Bußen nicht übertreibt, ist da ja nichts dagegen einzuwenden. Wir haben zwei Glaubensbekenntnisse. Es gibt natürlich auch noch andere. Es gibt auch noch das Athanasische vom heiligen Athanasius. Aber die zwei wichtigsten Glaubensbekenntnisse für uns sind das Apostolische und das Niceno-Konstantinopolitanische. Das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis heißt so, weil es eben von den Konzilien von Nicea und Konstantinopel. Ja, die Konzilien von Nicea und Konstantinopel haben dieses große Glaubensbekenntnis eben definiert. Und das ist eigentlich auch schade, dass dann im deutschen Sprachraum, auch in der Heiligen Messe am Sonntag, man fast nie das große Glaubensbekenntnis hört. Ich versuche diesen Glaubenskurs so aufzubauen, dass er für verschiedene eben auch ansprechend ist. Es sind die absoluten Basics drin, für die, die vielleicht sich bekehren wie aus dem Nichts, und einfach mal einen Glaubensunterricht sich anhören wollen, weil sie das in der Schulzeit nie hatten. Aber es sollen auch anspruchsvollere Sachen dabei sein oder weiterführendere Sachen. Einerseits finde ich es selber sehr, sehr spannend, kann auch manche Sachen noch etwas vertiefen oder dazulernen. Und für die, die dann schon fortgeschrittener sind, ist vielleicht auch hoffentlich etwas dabei, was sie dann lernen können. Das große Glaubensbekenntnis, wie gesagt, wir haben das Konzil von Nicea, 325 nach Christus gab es einen gewissen Irrlehrer, Arius, der gegen die Gottheit von Jesus agitiert hat. Jesus ist nicht wesensgleich mit dem Vater, er ist nur ein Geschöpf. Zwar das beste, vornehmste Geschöpf, aber nur ein Geschöpf. Die Kirche hat gesagt, stopp, so geht es nicht. Jesus ist wesensgleich mit dem Vater. Das ist eben das erste Fundament. Und dann Glaubensbekenntnis, großes Glaubensbekenntnis. Konstantinopel, Istanbul, 381 nach Christus. Der Status des Heiligen Geistes war noch nicht ganz geklärt. Man hat dann das Bekenntnis von Nicea noch erweitert. Der Heilige Geist, wunderschöner Text hier, ist Herr und Lebensspender, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Also die Kirche hat das Geschenk bekommen, immer was sie gebraucht hat. In dieser Zeit eben die Verteidigung der Gottheit von Jesus, Nicea 325, und dann auch Konstantinopel eben 381, die Gottheit des Heiligen Geistes. Und dann war das große Glaubensbekenntnis eben geschrieben. In anderen Sprachen hört man das auch, ich glaube auch im Englischen oder so. Da wird dann sonntags eben das große Glaubensbekenntnis gesprochen. Kann man bei uns auch machen, ist schade, dass man es eben fast nie hört. Und dann der Vollständigkeit halber hat die Kirche dann eine kleine, aber auch wichtige Änderung noch einmal vorgenommen an diesem großen Glaubensbekenntnis. Das berühmte Filioque, das eben der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das ist ganz interessant. Da gab es eben Gegenden, wo die Gottheit Christi sehr angegriffen war. Und dann 6. Jahrhundert, 8. Jahrhundert und dann noch einmal 1014 hat dann eben Papst Benedikt der 8. eben das nochmal endgültig amtlich bestätigt. Wir machen hier eine Änderung. Der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Gab es dann auch Streitereien mit orthodoxen Christen, die sagen, das kann nicht sein, wenn das eben von einem Konzil kommt, dass man das jetzt einfach ein Papst ändert. Aber man sieht hier, der Papst ist halt schon der Souverän über die Kirche. Und wieso soll der hier nicht einen wichtigen Satz oder 3-4 Worte einfügen können? Theologisch ist es ja richtig. Das große Glaubensbekenntnis ist das gewesen. Ich habe das kleine Glaubensbekenntnis vorgelesen, auch das apostolische Glaubensbekenntnis, das noch zum Abschluss erklärt eben, warum heißt es überhaupt apostolisch? Es stammt aus der Zeit der Apostel, also es ist wirklich deutlich älter als das große Glaubensbekenntnis. Seine 12 Sätze erinnern an die 12 Apostel. Da würde man dann sagen, es gibt eine fromme Legende. Ich persönlich glaube, dass das mehr ist als eine Legende bei der großen Mystikerin Maria von Agreda. Kann man eben in der Lebensbeschreibung Mariens lesen, dass das so gewesen wäre, dass die Apostel sich getroffen haben und dann haben sie gesagt, wir brauchen jetzt eben eine Richtschnur, einen Glauben, ein Glaubensbekenntnis, wenn wir jetzt in die ganze Welt hinausgehen, um den Glauben eben unverfälscht und auch treu den Gläubigen nahe zu bringen, zu erklären, zu predigen. Und dann wäre das so gewesen, dass dann sie besonders vom Heiligen Geist eben erreicht worden sind und dass dann jeder dieser 12 Apostel einen dieser 12 Sätze dann gesprochen hätte. Der Reihe nach, also sie auch durchnummeriert in meinem Büchlein. Sagen wir mal, der Petrus sagt dann, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann, sagen wir mal, der Andreas sagt dann, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Dann vielleicht der Jakobus Major, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Also Sie verstehen, was ich meine. Wenn das stimmt, ich persönlich glaube das, das kann man glauben oder nicht, dann ist es natürlich besonders schön, dass jeder der 12 Apostel dann 11 plus 1 mit dem heiligen Matthias bitte für uns einen Satz beigesteuert hat. Team. In unserer Zeit spricht man so viel von Teams, auch in der Arbeitswelt, die oftmals gar nicht so wirklich teammäßig sind. Aber die Apostel waren wirklich ein gutes Team. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis enthält den Glauben der Apostel. Ja, der Teufel versucht uns in allen Tugenden anzugreifen. Ich habe mal in den katholischen Nachrichten gelesen, dass da ein Priester sich ja sehr daneben benommen hat und dass er dann vor allem auch öffentlich gesagt hat, ich bete das Glaubensbekenntnis nicht, denn das kann ich seit Jahren schon nicht mehr glauben. Wieso soll ich etwas sagen, was ich nicht glaube? Ich habe auch mal gehört, wenn jemand eben Glaubenszweifel hat oder im Glauben eben Stärkung braucht, dann soll er doch öfters einmal das Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Amen. Thank you. Ja, wir machen weiter. Kleiner Katechismus des katholischen Glaubens, vierte Folge. Es genügt nicht, den Glauben im Herzen zu bewahren, man soll ihn und muss ihn auch leben und bekennen. Ich habe hier ein paar schöne Heiligenzitate rausgesucht. Verkünde das Evangelium zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte. Mit dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben. Dein ganzer Lebensstil ist das primäre Bekenntnis. Verba movent exempla trahunt, sagt der Lateiner. Worte bewegen, aber Beispiele ziehen an oder ziehen nach. Schön sprechen können viele. Es gibt auch Politiker, die recht schön sprechen, aber nicht das machen, was sie sagen. Gibt es überall natürlich. Das Beispiel ist wichtig. Und wenn dann halt auch viele Katholiken in unserer Zeit komplett so leben wie die Ungläubigen und alles mitmachen, was ihnen vorgekaukelt wird, dann zersetzt das schon den Glauben und ja, fügt der Kirche auch Schaden zu. Ein inneres Feuer sollte man dazu haben. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, sagt heiliger Augustinus. Sonst ist das nur hohle Rhetorik. Schön sprechen können viele, aber man spürt dann schon, ob das Substanz hat oder eben nicht. Du bist das sichtbare Werkzeug Gottes in der Welt. Die heilige Teresa von Avila bitte für uns sagt, Christus hat jetzt keinen Körper auf Erden außer deinem, keine Hände außer deinen, keine Füße außer deinen. In einer der letzten Folgen habe ich schon das Beispiel eben gebracht, wo durch eine einfache Frau, die zum großen anglikanischen Gelehrten Manning eben geht, ihn auf etwas hinweist, eben dadurch der Gelehrte sich bekehrt, in die heilige Kirche eintritt und dann Priester und sogar Kardinal wird. Das werden wir mal in der Ewigkeit sehen. Auch von Ihnen sind sicher viele Dinge von Ihnen, die Sie eben mit gutem Willen und Bekennermut gesagt haben, gemacht haben, die dann große, große Gnaden hervorrufen können. Biblische Parallelen kann man ja auch natürlich noch finden dazu. Jakobus 2,17, der Glaube für sich allein ist tot, wenn er keine Werke aufzuweisen hat. Der Glaube ohne Werke ist tot, das wiederhole ich gerne noch einmal. Es braucht beides und der Römerbrief schreibt das auch ganz klar. Denn mit dem Herzen glaubt man und wird gerecht, mit dem Mund bekennt man und wird gerettet. Also es wird hier eben bewusst das innere Vertrauen und das äußere Wort getrennt. Also nicht nur ein protestantischer Fiduzialglaube, das ist so diese Lehre. Glaub nur fest, dann kannst du machen, was du willst. Das geht ja sogar so weit, dass das dann beim Luther so geht, dass er sagt, ja, sündige gerne drauf los, aber glaube noch tapferer. Das ist dann eigentlich schon ein bisschen gotteslästerlich. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Die Kirche sagt das auch, katholischer Katechismus, eben, dass der Jünger Christi den Glauben nicht nur bewahren soll, sondern tapfer bezeugen soll. Das Bekenntnis ist die logische Konsequenz der Liebe. Kann man noch einen Vergleich ziehen? Das ist ganz interessant. Glauben, handeln und bekennen. Herz, Leben und Wort oder das hier eben erklärt anhand eines Baumes, Wurzel, Stamm und Frucht. Der Glaube ist sozusagen wie die Wurzel, das Handeln, das Leben ist wie der Stamm und das Bekennen, das Wort ist sozusagen die Frucht. Durch welches Zeichen bekennt der katholische Christ seinen Glauben? Nummer 11. Der katholische Christ bekennt seinen Glauben durch das heilige Kreuzzeichen. Ja, gibt es auch in unserer Zeit sicher viele, wenn man da mal eine Untersuchung machen würde, die das Kreuzzeichen gar nicht machen können. Also es gibt das große Kreuzzeichen, es gibt das kleine Kreuzzeichen. Ich bin öfters im Tirol gewesen, früher, oder im Südtirol. Man spricht dann im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Tirol machen sie oft das kleine Kreuzzeichen, das wir dann eben beim Hören des Evangeliums kennen aus der Heiligen Messe, aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Stirn, Mund und Herz. Das große Kreuzzeichen dann eben, das sollte man dann auch bitteschön eben nicht so machen wie viele Fußballspieler. Vor kurzem ist ein Fußballspiel dran gewesen. FC Bayern München, und zwei Spieler von Bayern München haben dann ein Kreuzzeichen gemacht, als sie auf das Spielfeld gekommen sind. Ich freue mich natürlich über jeden, der das Kreuzzeichen macht. Ich hoffe dann auch, dass das ernst gemeint ist und nicht wie ein magisches Ritual oder ein magischer Glücksbringer. Und wenn man das Kreuzzeichen macht, dann macht man das bitte nicht in Turbogeschwindigkeit, sondern in Ruhe und konzentriert. Dann denkt man auch daran, was man macht, vollzieht in diesem Moment. Dann macht man am besten auch ein schönes Kreuzzeichen, das, wenn Sie das nachzeichnen würden, eben wie ein Kreuz aussieht, das aufrecht dasteht, wo dann eben, wenn Sie sich das vorstellen, eben bis zum Querbalken, der obere Abschnitt vom Beginn bis zum Querbalken kürzer ist als der untere Abschnitt. Das ist dann ein Kreuz, das aufrecht dasteht, wie wir es kennen, zum Beispiel von unseren Kirchturmspitzen. Es ist dann auch ein bisschen schade, wenn dann oftmals ein Kreuzzeichen gemacht wird, dass, wenn man es nachfahren würde, eher wie ein umgedrehtes Kreuz ausschaut. Ich sage jetzt nicht, dass es eine Sünde ist oder böse ist, aber wir wissen ja auch, dass Satanisten zum Beispiel das Kreuz bewusst eben verkehrt herum sich umhängen, kaufen, fabrizieren lassen, um sich über das Kreuz lustig zu machen. Wenn wir dann eben an der Stirn und dann eben am unteren Ende des Brustbeins eben Vater, Sohn und dann am besten auch die Schultern, nicht unten irgendwie, wie das die Fußballspieler auch gemacht haben. Vater, Sohn, das war dann noch ungefähr richtig, und dann eben direkt unten auf Höhe des Endes des Brustbeines, wo die Luft wegbleibt, wenn sie mal gekämpft haben mit ihren Geschwistern, früher vielleicht mal ein Magenstopfer in den Solarplexus, dann bleibt dann die Luft weg. Bitte nicht ausprobieren. Nicht da einfach auf gleicher Höhe links und rechts rübergehen, das ist dann kein Kreuz, das aufrecht dasteht, sondern eben dann die Schultern, und die Schultern passen ja auch zum Heiligen Geist sehr gut. Starke, breite Schultern sind etwas, ja, was uns Stärke eben suggeriert, wo sicherlich dann auch eine Frau sagt, oh, das ist ein starker Mann, der kann einmal meine Kinder gut beschützen. Und dann ist das ein schönes Kreuz, das aufrecht dasteht. Das Kreuzzeichen ist natürlich auch eine ganz geniale Zusammenfassung des Glaubens. Mit dem Mund bekennen wir den Glauben an den heiligen dreifaltigen Gott. Das ist wohl, ja, unser größtes Glaubensgeheimnis. Gott ist ein Gott in drei Personen. Ja, das ist nicht so ganz leicht, da dann eine Rangliste zu erstellen. Ja, was sind die wichtigsten Glaubensgeheimnisse? Wenn ich zwei nennen müsste, würde ich sagen, Gott ist ein Gott in drei Personen, und dann die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, Leben, Sterben, Auferstehung, Himmelfahrt, Geistsendung, das ist vielleicht das Wichtigste. Mit dem Mund bekennen wir, wie gesagt, den Glauben an den dreifaltigen Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und das ist auch sinnvoll, dass man das dann genauso sagt, wie das hier beim Pateram im Katechismus steht. Vater und Sohn und Heiliger Geist. Also nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit einem Mund. Das hört man auch oft, aber das ist dogmatisch, also von der Glaubenslehre her gesehen, eigentlich nicht so ganz perfekt. Das hat uns der Professor damals auch erklärt. Denn die drei Personen sind eben ja gleichwertig, sage ich einmal. Die drei Personen haben die gleichen göttlichen Wesenseigenschaften. Der Vater ist nicht älter als der Sohn, auch nicht stärker oder schlauer. Und dann gebührt es eben den drei Personen, dass sie eben auch gleich nebeneinander stehen, sozusagen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich hoffe, Sie verstehen das, was ich auszudrücken versuche. Mit der Hand zeichnen wir über uns ein Kreuz. Wir bekennen so, dass Jesus für uns Mensch geworden ist und uns am Kreuz erlöst hat. Ja, das Kreuzzeichen ist ein starkes Zeichen. Es ist wie eine Segnung seiner selbst, könnte man auch sagen. Es vertreibt auch den bösen Feind, besonders stark natürlich auch, wenn wir es mit einem guten, stark geweihten Weihwasser machen. Das hat einmal die Theresia von Avila bitte für uns gesagt. Das Kreuzzeichen vertreibt den Feind, aber er versucht dann doch schnell wieder zurückzukehren. Aber das Weihwasser dann dazu verwendet, dann ist er schon erstmal ein ganzes Stück lang, eine ganze Zeit, ein ganzes Stück lang erst einmal entfernt. Wir machen an dieser Stelle noch einmal eine kurze Musikpause. Wir sind beim Glaubenskurs, kleiner Katechismus der katholischen Kirche, vierte Folge. Sie werden von mir oft, ich hoffe, das wird Ihnen nicht langweilig, eben große Lobsprüche auf die Heilige Kirche hören, denn ich bin einfach sehr dankbar, dass ich katholisch werden durfte im Alter von 27. Wir haben jetzt betrachtet eben, dass die Kirche die Lehrerin der Menschen ist, dass die Kirche die Offenbarung verwaltet. Wir sollten wirklich dankbare Söhne der Kirche sein, wenn die Kirche so derartig, ja, gedemütigt wird in unserer Zeit durch Kirchenleute, die nicht das machen, was die Kirche tut, oder durch eine falsche Verkündigung, dann sollten wir eben umso mehr auf der Seite unserer Mutter stehen. Die Kirche ist unsere Mutter. Freilich eine Mutter, die in die Jahre gekommen ist, die schon alt ist. Eine Mutter, die einige Runzeln, Furchen und Narben hat. Aber seine Mutter schlägt man doch bitte nicht. Ich möchte ja noch einmal kurz auch wiederholen, warum wir eben auch die geoffenbarten Wahrheiten aus der Hand der Kirche empfangen. Weil nur die Kirche unter dem besonderen Beistand des Heiligen Geistes die Heilige Schrift, die Bibel und die Überlieferung unverfälscht bewahren und unfehlbar erklären kann. Nur die Kirche kann sich rühmen, dass sie eine Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. 1 Timotheus 3. Und noch einmal zur Wiederholung eine Warnung auch, dass man bitte nicht eben die Bibel eigenmächtig auslegt. Die Kirche erklärt uns dann auch die Bibel. Vieles ist schwer verständlich, sagt die Bibel selbst. Und ununterrichtete und leichtfertige Menschen könnten das dann zu ihrem eigenen Verderben missdeuten, sagt der heilige Petrus in seinem zweiten Brief, drittes Kapitel. Und dann noch einmal als Wiederholung gleichsam eben, dass nur die Kirche eben die Bibel sozusagen erklären kann. Bibel allein kann nicht stimmen. Die Bibel enthält nicht die vollständige Offenbarung, wie sie selber sagt. In der Bibel steht nirgends, wie viele göttliche Bücher es gibt und wie sie heißen. Wenn wir das nicht von der Heiligen Kirche wüssten, wüssten wir noch nicht einmal, was überhaupt die Bibel ist. Die Bibel entscheidet auch nicht in zweifelhaften Fällen über den wahren Sinn und die Interpretation ihrer Worte. Das ist dann auch spannend, dass Sektenirrlehrer immer wieder dann die Bibel nehmen, um ihre Spaltung voranzutreiben. Der Irrlehrer A und der Irrlehrer B, sie nehmen eine Bibelstelle, die schwer zu verstehen ist. Mein Professor hat damals gesagt, oftmals der Römerbrief anscheinend. Und dann versuchen sie mit ihrer verdrehten Interpretation jeweils ihre widersprechenden Lehren anhand der Bibel zu begründen. Außerdem, das ist auch noch zum Schmunzeln eigentlich schon, wenn wir die Bibel ohne die Tradition hätten, ohne die Lehre der Kirche, dann müssten wir noch mit den Juden den Sabbat feiern statt den Sonntag, weil das in der Bibel drin steht. Und dann müssten wir auch noch uns eben vom Genuss der Blutwurst enthalten. Blut wäre eben, gibt Leute, die essen manchmal Blutwurst, obwohl die Bibel das ausdrücklich verbietet. Altes Testament, Neues Testament, Apostelkonzil und dann auch eben die Lehre der Kirche, gibt es jetzt keine verbotenen Speisen mehr für uns. Traue in Glaubenssache nie deiner eigenen Einsicht, halte dich dein ganzes Leben lang an die Lehre der Heiligen Kirche. Wenn du glaubst, was die katholische Kirche lehrt, so glaubst du Gottes Wort, heißt es hier. Wir kommen dann jetzt zu einem neuen Thema. Wie lautet das apostolische Glaubensbekenntnis, kleiner Katechismus Nummer 12? Und dann finden Sie hier das Glaubensbekenntnis, das kleine Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, ich lese es doch durchaus einmal vor, werde auch manches etwas erklären. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist kommt dann später. Und da ändern sich dann immer wieder die Übersetzungen. Also das, man muss immer sagen, Referenz ist halt schon immer der Originaltext. Der Originaltext ist aus dem Lateinischen. Und ja, da heißt es eigentlich Ex Maria Virgine. Jesus ist geboren nicht von der Jungfrau Maria, sondern aus der Jungfrau Maria. Vor kurzem noch einen Text eines Kirchenvaters gelesen, wo der eben, habe mir gar nicht mehr alles genau gemerkt, darüber schreibt, dass das wichtig ist, dass Jesus aus Maria geboren ist und nicht von Maria. Warum ändert man das dann? Naja. Wichtig ist natürlich, dass wir schon auch in der Gemeinschaft dann, wenn wir an der Sonntagsmesse die Gebete beten, dass das nicht ein Riesendurcheinander ist. Aber ich bete dann, geboren aus der Jungfrau Maria, wie es die Kirche auch immer gebetet hat, dann im Privatbereich und dann, wenn ich dann in der Heiligen Messe bin, bete ich das aus, vielleicht etwas stiller, aber ja, ist schon auch wichtig, was der Originaltext eben dann sagt. Wie gesagt, demütig sein, nicht irgendwo auffallen. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Hat man früher gebetet, abgestiegen zur Hölle. Ja, Hölle hat man halt schon etwas zwanghaft ausgemerzt, das muss man schon sagen. Also, dass dann eben die Gesangbücher und die anderen Texte dann ja fast schon zensiert wurden, kann man sagen, und man fast schon zwanghaft überall den Teufel rausstreicht und eben auch von der Hölle nichts mehr wissen will, da können Sie schon wissen, wo diese Inspiration vielleicht herkommen könnte. Gerade in unserer Zeit ist es wichtig, die Leute darauf hinzuweisen, dass es Himmel und Hölle gibt, dass es die Engel gibt, dass es die Dämonen gibt und dass man da vor allem auch nicht eben irgendwelche Späße machen soll und dann die Lieder mitgrölt mit Himmel und mit Hölle und ja, gibt nichts zu grölen und zu feiern, wenn man über die Hölle redet. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glauben den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Das ist das heilige Glaubensbekenntnis. Ich bin am Ende angekommen. Einige doch wichtige Anmerkungen dazu kurz dann in der nächsten Folge. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Reich und Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit den Kindern lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Ja, liebe Hörerfamilie, somit sind wir am Ende der heutigen Folge unseres Katechismusunterrichts angekommen. Diesen kleinen katholischen Katechismus von Pater Martin Ramm FSSP können Sie kostenlos beim Petrus Verlag www.petrusverlag.de bestellen. So danken wir ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein und Pater Martin Ramm für Ihre wertvolle Arbeit, Ihr Apostolat und Ihre journalistische Tätigkeit. Wir wünschen den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias vergelt's Gott und alles Gute. Pürzi Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.